Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, es ist der Spätherbst des Jahres 597 vor Christus. In Jerusalem läuft ein seltsamer Mann herum. Das heißt, der Mann an sich ist nicht seltsam, aber seine Ausrüstung und sein Verhalten. Er trägt nämlich eine hölzerne Jochstange über den Schultern und marschiert damit durch die Stadt und zum Tempel. Damit verunsichert er seine Mitbürger zutiefst und provoziert die Verantwortlichen, den König, seine politischen Berater und die Priester bis aufs Blut. Warum? Im Frühjahr desselben Jahres 597 hatte der König der Babylonier Nebukadnezar Juda an Jerusalem erobert. Noch hatte er nichts zerstört, aber dem Land einen kräftigen Tribut auferlegt, die Tempelschätze und heiligen Gefäße abtransportiert und eine Reihe angesehener Bürger der Oberschicht nach Babylon verschleppt. Unter ihnen ein Mann, den wir kennen, Hesekiel. Und so wirkten die beiden parallel zueinander, Hesekiel in Babel und Jeremia in Jerusalem. Denn der Mann mit der seltsamen Jochstange ist natürlich kein anderer als eben Jeremia. Was will er damit? Was ist seine Botschaft? Sie lautet: So spricht der Herr, ihr werdet euch alle unter das Joch von Nebukadnezar beugen müssen. Besser, ihr macht es freiwillig, dann könnt ihr eine noch schlimmere Katastrophe verhindern. Das war aber nicht das, was die Leute hören wollten. Und schon trat da ein anderer Prophet auf, einer mit Namen Hanania. Und das heißt, Gott ist gnädig. Und in der Tat, seine Verkündigung war eine Heilsbotschaft. Er sagte: Was Jeremia behauptet, ist falsch. Denn so spricht der Herr: Ich werde das Joch Nebukadnezars zerbrechen, ich werde die heiligen Tempelgefäße wieder an ihren Ort zurückbringen und die Gefangenen heimholen. Dann nahm er Jeremia das hölzerne Joch von den Schultern, zerbrach es über den Knien und rief: So spricht der Herr, genau so werde ich das Joch Nebukadnezars zerbrechen. Das war das, was die Leute hören wollten. Und ihr könnt das alles nachlesen im Jeremia-Buch, Kapitel 27 und 28. Das ist tatsächlich so geschehen. Tja, was nun? Ich kann mir vorstellen, das Volk stand da und guckte von einem zum anderen und fragt sie: Wer hat jetzt recht? Beide riefen: So spricht der Herr. Aber was dann kam, war genau gegensätzlich. Was sprach denn nun der Herr? Hatte Jeremia recht? Hatte Hanania recht? Wer sollte das entscheiden? Und wie konnte man das überhaupt entscheiden? Es stand Wort gegen Wort. Natürlich war das Volk verunsichert und die Herrschenden verärgert. Jeremias Botschaft jedenfalls war politisch nicht korrekt. Aber was sagte denn Jeremia selbst dazu, als ihm Hanania seine Jochstange zerbrach? Er sagt etwas ganz Eigenartiges, aber Bedeutsames. Er sagte nämlich: Amen, Hanania, so sei es. Möge es so kommen, wie du sagst, ich wäre der Letzte, der sich da nicht mitfreuen würde. Aber ob ein Heilsprophet wie du recht hat, das sieht man dann am Ende der Geschichte, wenn sich sein Wort erfüllt. Sprach's und ging nach Hause. Offener Ausgang. Was nun? Zu Hause redete Gott wieder mit ihm, Jeremia, und sagte: Jetzt mach dir eine Jochstange aus Eisen. Geh wieder zurück und sage Hanania und dem Volk: Das hölzerne Joch hast du zerbrochen, aber ich habe eine eiserne Jochstange auf alle Völker gelegt, dass sie dem König von Babel untertan sein sollen. Und du, Hanania, hast nicht in meinem Namen gesprochen und wirst noch im Verlauf dieses Jahres sterben. Und so geschah es. Damit war Jeremia zumindest in diesem Teil als wahrer Prophet erwiesen. Und was das große Weltgeschehen angeht, wissen wir ja auch, dass er auch darin Recht behielt. 10 Jahre später, im Jahr 587 vor Christus, kam Nebukadnezar ein zweites Mal, weil Juda von ihm abgefallen war. Diesmal wurden die Mauern Jerusalems zerstört, die Tore verbrannt, der Tempel zerstört. Es kam das zweite Exil und es begann das, was wir die babylonische Gefangenschaft nennen. Aber wir wissen es im Nachhinein. In der Rückschau, und das sagt Jeremia ja auch in unserem Predigttext, im Erkennen dessen, wie die Geschichte verlaufen ist und sich ereignet hat, sehen wir, wer recht hat. Aber von vorne betrachtet, mittendrin im Geschehen, wie sollte man da entscheiden? In diese Situation hinein sind die schrecklichen Verse unseres Predigttextes gesprochen. Sie sind ein verzweifelter Weckruf Gottes durch den Propheten. Denn die falschen Heilswahrsager bestätigten und bekräftigen nur Israel in seinem sündhaften und götzendienerischen Lebenswandel. Wir haben es ja gehört, sie machen durch Baal meinen Namen vergessen. In einer anderen Übersetzung, sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch gut gehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Es war ja keineswegs so, dass in Israel der reine und ungetrübte, alleinige Jahwe-Glaube herrschte. Dieses Ideal hatte das alte Israel durch seine ganze Geschichte hindurch nie erreicht. Die ganze Richter- und Königszeit hindurch gab es immer neben dem Gott der Väter auch die Baale, die Astarte, das waren kananäische Gottheiten der Völker vor der Landnahme. Es gab schreckliche Riten wie die Verbrennung von Kindern für den Gott Moloch. Und seit den Feldzügen der Assyrer und der Babylonier hatte man noch ihre Götter in das religiöse Pantheon Israels aufgenommen. Man kann ja nie wissen. Dagegen sind die Propheten unermüdlich zu Felde gezogen, angefangen von Hosea und Amos und Elia bis hin eben zu Jeremia und Hesekiel. Die Kriege der Assyrer und der Babylonier hatten sie angekündigt als Strafe Gottes. Im wahrsten Sinne des Wortes als Heimsuchung. Und die Hoffnung war, dass sich diese Gerichte abwenden lassen würden, wenn Israel zu seinem alleinigen Gott umkehrt und die fremden Götter wegtut. Und das war das Problem mit Hanania und seinesgleichen. Ihre Botschaft lautete, es wird schon alles gut, kein Grund zur Aufregung. Der Tempel Gottes ist ja in unserer Mitte. Gott wird den nicht aufgeben, das kann er ja gar nicht, sonst würde er sich selbst aufgeben. Also nur immer weiter so und Sieg und Heil. Da versteht man die Heftigkeit Jeremias, beziehungsweise Gottes Heftigkeit durch Jeremia. Das Volk läuft geradewegs in sein Verderben und die Heilspropheten bestärken es noch darin durch ihre einlullenden Siegesprophetien. Nun, wir wissen, wie es gekommen ist. Wir wissen aber noch etwas anderes. Die biblischen Propheten mit ihren Unheilsprophetien und Gerichtsworten haben letztendlich Israel gerettet. Sie haben sein Überleben durch die Jahrhunderte hindurch ermöglicht. Dass das Volk der Juden überhaupt die Katastrophe damals überlebt hat, ist ihnen zu verdanken, den Propheten. Denn für die orientalischen Völker der Zeit wäre die natürliche Reaktion gewesen, sich ganz vom eigenen Gott ab und sich ganz den babylonischen Göttern zuzuwenden. Denn sehr offensichtlich war ja der eigene Gott zu schwach, um sein Land zu verteidigen. Die Götter Babels waren stärker. Krieg wird ja im Himmel ausgefochten. Und Babel, beziehungsweise Marduk, sein Kriegsgott, hatte gewonnen. Damit wäre das Volk bei den Babyloniern aufgegangen und untergegangen, aufgesogen und verschwunden. Aber nun setzt bei den Israeliten die Besinnung ein. Jetzt in der Rückschau erkennen sie, die unbequemen Propheten hatten recht. Wahrscheinlich hat es viel mehr bequeme Sikal-Propheten gegeben, von denen wir gar nichts wissen. Die Könige Israels hatten einen ganzen Hofstaat von Propheten, hin und wieder in der Ahab-Geschichte oder so. Blitzt das mal auf. Aber von ihnen ist nichts überliefert. Denn jetzt sagte sich Israel, die lagen ja alle falsch. Ihre Worte sind nicht überliefernswert. Die anderen, die hatten recht. Und sie hatten vor allem recht mit dem Ruf zur Umkehr zu Gott. Der Gott Israels hat sich nicht als zu schwach erwiesen, sondern er hat bewiesen, dass er sein Wort erfüllen kann. Ja, er hat sogar Nebukadnezar zu seinem Werkzeug gemacht. In Jeremia 27,6 heißt es sogar Nebukadnezar, mein Knecht. Was der König von Babel getan hat, war von Gott, dem Gott Israels, bestimmt und vorhergesehen. Und damit war zugleich die Erkenntnis gegeben, Gott ist nicht nur der lokale Stammesgott Israels. Er regiert offensichtlich über alle Völker. Und er ist nicht an den Tempel gebunden. Er regiert in aller Welt. Man kann ihm auch im Gebetshaus der Synagoge dienen. Jetzt war die Geburtsstunde dessen gekommen, was wir das Judentum nennen. Jetzt begann Israel an seiner Besonderheit festzuhalten. Am Sabbat, an den biblischen Festen, an der Beschneidung. Jetzt entstand das Alte Testament. Jetzt wurden die Jahwe-Überlieferungen gesammelt, gesichtet, zusammengestellt und die 5 Bücher Mose redigiert. Jetzt bekam das höhere Israel eine ganz neue, vertiefte Bedeutung. Jetzt wurde es zum Bekenntnis. Und damit waren zugleich die Voraussetzungen geschaffen, dass sich Israel überhaupt die letzten 2000 Jahre erhalten hat. Und wir verlassen jetzt die Geschichte Israels, stehen aber nun da mit dem Wort Jeremias, der uns verkündet, dass man wahre und falsche Prophetie vom Ausgang her beurteilen kann. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn man aber den Ausgang noch nicht kennt, manches an Früchten kann man ja sehen und kann das dann anwenden. Aber anderes nicht. Ich will Ihnen da einfach mal etwas ganz Persönliches bekennen. Seit Jahrzehnten lese und höre ich von prophetischen Visionen und Worten, die eine neue flächendeckende Erweckung über Deutschland voraussagen. Der Heilige Geist wird über uns kommen wie ein Starkregen und alles Unreine von uns fortspülen. Und ich sehe davon nichts. Einzelne Ansätze hier und da, mal eine große Konferenz, mal ein Global Gathering, aber von flächendeckend kann keine Rede sein. Fast glaube ich es auch nicht. Ich frage mich eher, ob wir nicht zunehmend in eine Dunkelheit hineingeraten, in eine so schlimme Zeit, dass Jesus sagt, auch die Heiligen könnten darin zu Fall kommen, wenn sie nicht verkürzt wird. Aber vielleicht schließe ich beides ja auch nicht aus. Je dunkler unsere Zeit wird, desto mehr Menschen fragen vielleicht nach Gott. Vielleicht. Ich könnte zu den Erweckungsprophetien sagen wie Jeremia, Amen, möge es so kommen. Aber da keiner von uns weiß, wie es letztlich kommt, kann ich auch nicht sagen, ich würde Recht behalten wie Jeremia. Ich weiß es nicht, aber ich bin skeptisch. Wie viel ist hier von dem im Spiel, was wir gerne hätten, was wir gerne hören würden? Geistliches Wunschdenken. Bräuchten wir nicht vielmehr eine Warnung vor drohendem Unheil? Vielleicht gibt es die auch, wir nehmen sie nicht so wahr, ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, es gilt immer genau hinzuhören, auf Gott zu hören, aufeinander zu hören und zu prüfen. Es gab in der Urgemeinde und in den ersten Kirchen viele prophetisch begabte Menschen. Aber immer heißt es, dass ihre Worte geprüft werden sollen. In 1. Korinther 14, Vers 29 schreibt Paulus, von den Propheten lasst zwei oder drei reden, und die anderen lasst darüber urteilen. Und in 1. Thessalonicher 5 ordnet er an, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das heißt also, keiner, der heute als Prophet auftritt oder in der Gemeinde prophetisch redet, keiner hat das reine Wort Gottes in absoluter und unhinterfragbarer Gültigkeit. Es bedarf immer auch der Prüfung durch die anderen. Denn der Mensch, der den prophetischen Eindruck empfängt, ist immer auch mit im Spiel, mit seiner Person und mit seiner Geschichte. Und manchmal ist auch der Wunsch der Vater eines Gedankens. Damit will uns Gott nicht verunsichern. Er sichert uns aber gegen unhinterfragbare, sogenannte geistliche, menschliche Autoritäten. Und er schützt diese Autoritäten vor Selbstüberschätzung und Machtmissbrauch. Es ist die betende, hörende, gottsuchende Gemeinde, in deren Mitte Gott handelt und redet und die wir selbst unserem eigenen Schutz brauchen. Aber ein Wagnis bleibt es immer, so oder so. Nicht hinterfragbar ist Gottes Treue, die er uns jetzt im Abendmahl wieder beweist.